Hinter jedem Beruf steckt ein Mensch. Hinter jedem Menschen steckt eine Geschichte. Herzlich willkommen zu Schüchtern bis Nüchtern. Der Podcast mit André Puchter. Fast live aus Berlin. Und jetzt geht's los.
Es gibt Orte, an denen Kontrolle relativ ist. Orte, an denen man planen kann, aber nicht alles bestimmen. Das Meer ist so ein Ort. Mein heutiger Gast kennt diese Erfahrung sehr genau. Er ist Skipper. Er trägt Verantwortung für Schiff, für Route und Crew. Und er trifft Entscheidungen dort, wo es kein Zurückspulen gibt. Ich freue mich auf ein Gespräch über Orientierung, innere Ruhe und das Leben zwischen Horizont und Heimathafen. Herzlich willkommen bei Schüchtern bis Nüchtern, Philipp Kant.
Ja, danke, dass ich heute bei dem Podcast dabei sein darf.
Ja, lieber Philipp, ich freue mich, dass du hier bist und du hast viel zu erzählen, denn wenn dein Leben ein Turn wäre, lieber Philipp, in welchem Gewässer segelst du gerade? Ruhige See oder eher so anspruchsvolle Passage?
Also gerne anspruchsvolle Passagen, aber immer noch so, dass man halt alles unter Kontrolle hat und nicht in Situationen gerät, wo man sagt, da hätte man nicht hineinkommen sollen, was mir auch noch nie passiert ist. Aber so dieses, da gibt es so eine Grenze, ne? Und das ist eigentlich so, was mir persönlich am meisten Spaß macht.
Mhm. Wir werden ja heute so ein bisschen über das Segeln sprechen als Leidenschaft. Wir sprechen über Führung auf engem Raum, über Vertrauen, Wetter, Technik. Und wir wollen auch darüber sprechen, was das Meer mit Menschen macht. Da geht es um Freiheit, da geht es um Disziplin, um Abenteuer, vor allem aber auch um Verantwortung. Wie bist du denn zum Segeln gekommen? Eher familiär geprägt oder hast du das irgendwann selbst entdeckt?
Also familiär gar nicht geprägt, das habe ich irgendwann selbst für mich entdeckt. Zum Segeln gekommen bin ich, es hat alles angefangen mit so einem kleinen Motorboot am Wannsee und da hieß es dann, wir wollen auch größere Boote fahren und haben da mal einen Motorbootführerschein gemacht und dann kommt eins zum anderen, dann braucht man noch den Schein und den Schein und den Schein und dann habe ich irgendwann mal ein Motorboot ausgeliehen im Mittelmeer mit 5 Freunden und wir sind dann da eine Woche lang übers Mittelmeer gefahren und haben da über 3000 Euro Benzin verfahren in dieser Woche.
Halleluja. Wahnsinn.
Und da habe ich mir dann gedacht, habe ich mir sofort gedacht, das geht so nicht. Ich mache mal einen Segelschein. Da habe ich einen Segelschein gemacht und bei dem Schein habe ich schon gemerkt, da war ja auch ein Skipper an Bord und ein Ausbilder, habe ich sofort gemerkt, das will ich auch machen. Das macht mir so einen Spaß. Und so bin ich dann in diese Segelbranche immer weiter reingerutscht, weil es ja auch Hobby ist und Leidenschaft und daraus wurde dann auch ein Gewerbe.
Ja. Wie alt warst du damals?
Damals, das war tatsächlich erst vor 6 Jahren, also jetzt bin ich 33, ist noch gar nicht so lange her.
Also bei der Vorbereitung der heutigen Folge habe ich mich so ein bisschen mit den typischen Begrifflichkeiten beschäftigt und historisch gesehen war ja Segeln lange kein Freizeitvergnügen, sondern eher so Überlebenskunst. Da gibt es ja viele heutige Begriffe, die aus der Seefahrt vergangener Jahrhunderte stammen, also zum Beispiel klar Schiff machen, über Bord gehen. Das wirst du uns vielleicht später noch so ein bisschen erklären. Aber was hat dich denn zuerst gepackt? War das so die Weite des Meeres oder die Verantwortung, die man als Skipper trägt?
Also ich würde sagen, weder noch, eher, dass es mir so viel Spaß macht, dass ich gerne das auch anderen Leuten beibringen möchte. Und was auf jedem Turn passiert, auch wenn es jetzt keine Ausbildungsturns sind, und man kann ja aus jedem Segelturn auch einen Ausbildungsturn machen. Da ist so eine Mischung dazwischen, ist immer ganz gut. Und die Leute wollen auch was lernen und verstehen. Mhm. Und ich lerne bei jedem Turn auch immer dazu. Und jeder lernt bei jedem Turn dazu. Auch wenn er schon 60 Jahre zur See fährt, wird er immer noch dazu lernen. Und zwar nicht mehr ganz so viel wie am Anfang. Das war, glaube ich, eher so der Anreiz. Und halt sich mit der Natur voranzubewegen. Das war, wo ich das erste Mal auf so einem Segelboot war, auch für mich ein ganz tolles Erlebnis. Motor aus. Und einfach nur mit der Windkraft, mit der Natur voranzukommen. Und da hat mir mal eine gute Freundin zu mir gesagt, auf dem Meer wirst du nicht an das Problem denken. Also du wirst keine Lösung finden, aber auch nicht an das Problem denken. Also man schaltet halt einfach auch komplett ab. Also wenn ich auf dem Wasser bin und vielleicht zu Hause irgendwie einen Streit hatte oder ein großes Problem hatte, ich werde auf dem Meer keine Lösung finden, aber ich werde in dieser Zeit auch nicht an das Problem denken. Ja, das ist so kopfbefreiend.
Ja, das glaube ich dir. Das hört man oft. Menschen, die auf der See unterwegs sind, dass sie dann so ein bisschen den Alltag auch vergessen können. Und das sind in Deutschland rund 400.000 Menschen, die einen Sportbootführerschein besitzen. Davon circa 300.000 für Binnen, etwa 100.000 für See. Hol uns doch mal so ein bisschen ab. Was muss ich denn alles vorliegen haben, damit ich überhaupt als Skipper unterwegs sein darf?
Also das allererste, was ich ja machen muss, ist, also wir reden jetzt hier deutsches Seerecht, also für Deutschland. Das erste, was ich überhaupt machen muss, um es auf den Seemeeren zu fahren, ist ein Sportbootführerschein für Seegewässer. Ja, da ist natürlich auch der Binnenschein mit drin. Das ist also quasi einer da drüber, das geht nur zusammen. Den muss ich auf jeden Fall machen, weil ich will ja Segelboote auch segeln. Die haben ja auch einen Motor an Bord.
Ja.
Und da bin ich unter Segel, also mit den Klassen, die ich segel, unter Segel und unter Motor gleich schnell. Und dafür brauche ich auf jeden Fall diesen Motorbootführerschein. Und letztendlich, wenn ich den habe, darf ich rein rechtlich jedes Segelboot, was man so ausgeliehen kriegt oder sich auch eins kauft, einfach fahren. Ich dürfte damit den Atlantik überqueren mit diesem Schein, der ungefähr 350 Euro kostet. Ich sage immer, ich dürfte, nicht ich könnte. Ne? Also,
ja, also man darf ja vieles im Leben, aber ob man es dann umsetzt, ist ja die andere Frage.
Genau. Und danach gibt es in Deutschland sogenannte Befähigungsnachweise.
Ja.
Das sind drei Stück. Das ist einmal der Sportküstenschifffahrtsschein. Dann gibt es den Sportseeschifffahrtsschein. Das wollen die meisten haben, wenn man es gewerblich macht. Und dann gibt es den Sporthochseeschifffahrtsschein. Das ist quasi SKS, SSS und SHS. Das sind dann diese Befähigungsnachweise, wo man auch wirklich praktisches Segeln lernt und aber auch viel in der Theorie hat. Wetter, wie das ganze Wetter auch im Mittelmeer funktioniert, wie eine Zyklone, wie das alles funktioniert. Und Navigation. Die ganze Navigation lernt man da auch wirklich intensiv und alles ohne Elektronik. Also die ganzen Scheine sind so darauf ausgelegt, dass man alles mit Papierkarten lösen kann.
Ja.
Weil mit dem Kartenplotter, so nennt es sich auf dem Schiff, das ist quasi eigentlich das Navi, kann es in Anführungsstrichen jeder. Aber um das richtig zu bedienen, macht es halt Sinn, das einmal analog zu lernen. Genau, und diese Scheine muss man halt machen oder sollte man machen, weil wenn ich das irgendwie, ich kann es auch nicht gewerblich treiben ohne diese Scheine, da würde auch keine Versicherung mich akzeptieren. Ne? Also, und natürlich, was ich dann noch als letztes brauche oder auch zwischendurch, ist halt der Funkschein. Ne? Den brauche ich auch noch. Oder gibt es noch viele Extras, die man machen kann. Es gibt ja auch Fortbildung für Seenotrettung, wo man dann mal in eine Rettungsinsel einsteigen muss, Seenotsignalmittel schießen. Und da gibt es ganz viele Fortbildungen, da werde ich nächstes Jahr auch noch eine von besuchen. Sind alles so Sachen, die man nie erleben will, aber man ein schönes Gefühl hat, wenn man weiß, wie es funktioniert, wenn es soweit käme. Was man hofft, dass es nie dazu käme.
Das hoffen wir alle. Die Seenotrettung hatte ich auch schon bei mir zu Gast. Sehr, sehr spannend und auch beeindruckend, was die überwiegend Ehrenamtlichen dort leisten. Und wenn man sich Segeln so anschaut, das ist ja eine Mischung aus Handwerk, aus Naturverständnis, mentaler Haltung. Und da hatte ich gehört, dass Wind kein Motor ist, sondern ein Element, das gelesen, interpretiert und genutzt werden muss. Stimmst du mir dazu?
110%, absolut.
Magst du uns da mal so ein bisschen mit ins Thema holen oder mitnehmen, wenn du unterwegs bist? Wie ist das denn mit dem Wind?
Also wenn ich unterwegs bin, ich habe natürlich so eine gewisse Reviererfahrung im Mittelmeer in verschiedenen Revieren. Da gibt es natürlich verschiedene Reviere, die zu verschiedenen Zeiten verschiedene Winde mit sich bringen. Auf die Großwetterlage, also auf die Langzeitwetterlage gesehen. Vor Ort bin ich immer meistens 1 bis 2 Tage am Planen. Also ich gucke mir natürlich die Wetterlage die ganze Woche dann an, auch eine Woche vor so einem Turn. Ich weiß ja, in welches Revier ich fahre, wenn ich zum Beispiel im Sommer nach Griechenland fahre, in die Kykladen rein, da Mykonos rum. Da hat man im Sommer den Meltenin, der kommt aus Norden, der kann auch mal ordentlich stark sein. Da hat man dann auch 2-3 Meter Welle und ordentlich Wind. Und andere Reviere sind halt ruhiger. So kann man ja so einen Turn auch immer ein bisschen auslegen. Hat man Leute, die haben schon ein bisschen Erfahrung, dann fährt man in so ein Revier. Aber wirklich genau kann man es auch nicht sagen, weil man bucht ja diesen Turn.
Ja.
Und man hat einen Turn mit 6 Leuten gebucht und man hat das Boot geschartert und dann geht's los. Selbst wenn eine Woche flaut ist, was sehr, sehr selten passiert, ist mir auch schon passiert, dann fährt man eine Woche mit dem Motor rum. Aber ansonsten nutze ich da also verschiedene Tools, Hauptsächlich nutze ich Windy, dann nutze ich immer nochmal die Großwetterlage vom Deutschen Wetterdienst, um sich mal die Hoch- und Tiefdruckgebiete anzugucken und die Fronten, ob eventuell in den nächsten 4-5 Tagen Gewitter käme. Und ich sag mal, solange ich nicht über Windstärke 6 bin und kein Gewitter habe, laufe ich aus. Weil selbst wenn es regnet, kann ich auch auslaufen. Also es ist alles eine Frage, ob es Spaß macht und die andere Frage, ob es sicher ist. Ne? Und die Frage, ob es sicher ist, steht ganz oben. Und danach kann man immer noch mit der Crew gemeinsam überlegen, heute regnet es den ganzen Tag, wollen wir da irgendwie einen Hafentag machen oder habt ihr doch Lust, wollt ihr raus? Ne?
Ja, das mit dem Spaß machen ist ja immer so eine Auslegungssache. Für den einen, der nicht so gerne auf dem Wasser ist, ist es vielleicht schon mit geringem Wind dann kein großer Spaß mehr. Aber als Skipper bist du ja weit mehr als der Mensch am Steuer eines Bootes. Du trägst ja auch die Gesamtverantwortung für Schiff, für die Crew, wenn es eine gibt, und die Route. Was gehört denn da alles dazu, zu dieser Gesamtverantwortung?
Also ich glaube, Skipper ist so 50%, würde ich sagen. Und die andere Seite ist halt wirklich auch Reiseleiter, Seelenklempner, Moderator, Streitschlichter, Planer, Organisator. Eigentlich bist du ja alles. Du bist ja auch Arzt. Ne? Also es sei denn, du hast mal einen Arzt an Bord, dann hat der natürlich die Rolle des Mediziners an Bord. Ja, das sind so viele Punkte, die dazugehören.
Ja, und ich hatte gelesen, dass es rechtlich, praktisch, menschlich für dich ja so ist, dass der Skipper die letzte Entscheidungsinstanz ist. Also wenn diskutiert wird, bist du derjenige, der dann sagt, so wird's gemacht.
Korrekt. Das ist natürlich in Notsituationen ganz klar. Gibt natürlich immer einen Stellvertreter. Auch bei einem Turn, wo die alle zum ersten Mal mit zum Segeln dabei sind, gibt's natürlich auch einen Stellvertreter. Wenn ich mal ausfalle, kann ja auch passieren.
Ja.
Und dann können die anderen Leute auch in den Maßen agieren, in denen sie sicherheitsunterwiesen worden sind.
Und diese Sicherheitsunterweisung, die findet wahrscheinlich direkt am Anfang statt.
Genau. Also früher habe ich das irgendwie einmal alles so in einem Block gemacht. Das waren so 2-3 Stunden, das ist immer ein bisschen viel.
Ja.
Ich mache meistens am Anfang des Turns das, was wirklich sicherheitsrelevant ist. Also wo sind die Rettungswesten? Wie funktioniert das Funkgerät? Also jeder, der an mir an Bord mitfährt, kann das Funkgerät bedienen und Notfall absetzen. Wo sind die Rettungswesten und wo sind die Feuerlöcher und so ein paar andere sicherheitsrelevante Sachen noch. Und die anderen Sachen, die machen wir so ein bisschen on-doing. Wie setze ich das Segel? Wie geht die Maschine an? Wie funktioniert der Herd, wenn ich einen Kaffee kochen will? Und so eine Sache. Ne? Das kann man so ein bisschen dann, sage ich mal, auf den ersten Tag drauf aufbauen. Kommt aber auch immer ein bisschen drauf an, wenn man jetzt vielleicht am ersten Tag doch sehr viel Wind hat und sehr viel Welle, kann man vielleicht mit den Segeln vielleicht auch nochmal ein bisschen was am ersten Tag vorm Auslaufen erklären. Ne?
Ja, ja. Also das mit dem Herd, das könnte ich mir noch einigermaßen merken, aber dann hört es halt auch schon auf bei mir, denn du sprichst ja heute mit einem Laien, ja. Also ich kann mir so Begrifflichkeiten wie Backbord, Steuerbord, ich glaube Backbord war die linke Schiffsseite in Fahrtrichtung und Steuerbord die rechte Seite, viel mehr bleibt ja da auch nicht übrig, die kann ich mir noch irgendwie ins Gedächtnis rufen, aber es gibt auch noch viel mehr, das man wissen sollte. Was sind dann so die gängigsten Begriffe?
Die gängigsten Begriffe auf einem Segelboot sind zum Beispiel, also man hat eine Schot. Andere würden dazu vielleicht einfach Seil sagen. Und mit den Schoten sind quasi die Seile, die auf dem Schiff parallel zur Wasseroberfläche laufen. Und alles, was nach oben in den Mast geht, nennt sich Fall. Das sind die Fälle. Und mit diesen Leinen, die haben dann noch verschiedene Vorsilben, kann ich halt alles an diesem Boot steuern. Theoretisch bräuchte ich keinen Motor. Früher hat man auch keinen Motor gehabt. Also man kann mit so einem Boot auch unter Segel an- und ablegen. Haben wir auch gemacht in der Ausbildung. Aber das würde ich auch nur in der Ausbildung mit einer erfahrenen Crew machen, die sofort weiß, was zu tun ist. Sonst wird es ein riesengroßes Hafenkino für die Leute, die da drumherum stehen.
Ja, und vor allem, es ist ja nicht ganz ungefährlich, wenn es dann mal stürmt oder Dunkelheit eintritt. Ich glaube, gelesen zu haben, dass Segler auch nie links oder rechts sagen.
Korrekt. Also man sagt immer Steuerbord oder Backbord. Es gibt ja auch, also die Segelbegriffe sind wirklich, also ich finde mal ein ganz tolles Beispiel, hinten rechts heißt achterlicher als querab. Ja. Kann man jetzt nochmal genau erklären, wo es herkommt, aber es gibt ganz viele verschiedene Begriffe. Die nehme ich auch alle mal gar nicht mit. Wenn ich so einen Turn mache, habe ich meistens 5 laminierte Folien. Da sind so ein paar Fahrmanöver drin, ne? Also so Wände und Halse und Beschriftung vom Boot, wie die Leinen heißen. Die Basic-Leinen, die man braucht am Boot und Knoten. Die 3 wichtigsten Knoten. Und die klebe ich meistens im Salon unten an die Wand und dann gucken die Leute immer nochmal drauf oder ziehen sich ab und nehmen das mal mit hoch. Leute, die sich dafür interessieren. Ich sag mal, ich kann so ein Boot nicht alleine segeln, aber ihr müsst auch nicht unbedingt was machen. Ihr könnt auch Urlaub auf diesem Schiff machen, was ja auch einige machen. Die sagen, ich will gar nicht, ich lese lieber ein Buch. Ja. So, aber zum An- und Ablegen, so ein, zwei Leute, die finden sich immer und meistens wollen alle mitmachen. Ja, weil die buchen ja nicht so, es ist keine Kreuzfahrt, ne? Wo ich sage, ich habe hier Buffet und setze mich oben auf den Balkon und trinke mein Aperol. Machen wir auch, aber es ist natürlich auch ein Abenteuerurlaub.
Ja, mittendrin statt nur dabei.
Genau.
Ja, und wenn du von einem Turn sprichst, dann bezeichnet das eine zusammenhängende Seereise und da ist das dann auch egal, ob sie ein paar Stunden dauert oder eben mehrere Wochen.
Also Turns generell, so wie sie auch, ich würde sagen, zu 99% auf der ganzen Welt stattfinden, mit Bootsklassen im Schnitt um die 15 Meter, das sind so 46 bis 50 Fuß, finden immer von Samstag auf Samstag statt. Also wenn wir anreisen, reisen wir am Samstag, kriegen wir um Samstag um 17 Uhr das Boot und müssen am nächsten Samstag um 9 Uhr das Boot wieder abgeben. Dann gibt es natürlich Turns, die finden 2 Wochen statt oder auch 3 Wochen. 3 Wochen finde ich aber ein bisschen zu lang, muss ich ganz ehrlich sagen. Also 2 Wochen ist eine optimale, ist aber auch gut, wenn die Crew sich schon kennt. Wenn es wirklich alles Fremde sind, ist ein Wochenturn wirklich optimal. Da geben alle noch Power und irgendwann gibt es immer so nach 2 Wochen, wo der ein oder andere ein bisschen kippt, wo man merkt, der will eigentlich gar nicht mehr, der passt nicht zur Gruppe. Da gab es mal irgendwas, keine Ahnung, was ich ja vielleicht auch gar nicht mitkriege. Der hat dem abends sein letztes Bier weggetrunken, wo ich schon geschlafen habe. So eine Kleinigkeit. Also wenn so ein Turn 2 Wochen geht, den habe ich bis jetzt immer nur mit Leuten gemacht, also mit Familie und Friends. Da mache ich auch so 2 Wochen Turns. Mallorca war mal jetzt unterwegs gewesen auf einem großen Katamaran, da macht man sowas auch. Aber sonst gehen die immer von Samstag auf Samstag.
Und lieber Philipp, wie kommst du an deine Gäste oder an deine, wie nennst du sie eigentlich, Kunden, Gäste, keine Klienten, was ist das denn? Das ist ein Schiffsgast oder ein Bootsgast oder wie sagst du zu ihnen?
Ne, ich sag dazu Crew, weil es ist eine Crew. Also wie komme ich an meine Crewmitglieder? Weil wir machen ja alle mit, es sind ja letztendlich keine Gäste, alle sind Crew, jeder hat eine Funktion an Bord, jeder hat eine Rolle an Bord, auch im Notfall. Und also ich bin natürlich hauptsächlich irgendwie über meine Website, über Instagram unterwegs und ich mache es ja erst seit 1,5 Jahren richtig beruflich mit Gewerbe und ich arbeite halt nebenbei für Agenturen, die mich sozusagen als Skipper buchen. Das ist auch relativ einfach für mich. Ich schreibe denen eine Rechnung und die organisieren die Gäste und das Boot. Ist für die auch wirklich schön und einfach, weil die haben keine Verantwortung. Ich stehe im Chartervertrag drinne. Ich habe meine eigenen Versicherungen, ich schreibe denen einfach nur eine Rechnung. Wenn was passiert, bin ich schuld. Na? Also außer irgendwie das Boot ist irgendwie vom Vorverscharterer auf Grund gelaufen und kann nicht verschartert werden, ja, dann sind die natürlich verantwortlich, ein anderes Boot zu stellen und dann müssen im schlimmsten Fall den Gästen den Beitrag zurückzahlen. Na? Und da mache ich so eine Mischung draus, dass ich 3, 4 Turns über so eine Agentur mache und den Rest meiner Turns mit eigenen Gästen. Das ist immer so eine Mischung.
Und das musst du mir auch nochmal erklären, Philipp, denn man spricht ja oft von der Kurs und dann gibt es, glaube ich, noch diesen Kurs über Grund. Das sind 2 verschiedene Begrifflichkeiten.
Ja, der Kurs über Grund ist quasi wie beim Auto. Wenn ich jetzt einen Kurs über Grund habe, fahre ich genau die Straße lang. Aber wenn ich jetzt eine Strömung habe, habe ich ja einen Versatz. Und in der Nautik nennt sich dieser Versatz Beschickung. Das nennt sich Beschickung durch Strömung und Beschickung durch Wind. Das heißt also, wenn ich jetzt eine Strömung habe mit beispielsweise 2 Knoten von Backbord und fahre mit dem Schiff genau geradeaus, also habe das Schiff genau auf einer Linie, würde ich diese Linie ja nicht verfolgen, sondern ich würde mit einem Versatz querfahren nach Steuerbord, wenn die Strömung von Backbord käme. Und dann müsste ich das Schiff ein bisschen nach Backbord drehen, damit ich quasi den Kurs wieder halte.
Also dann ist der Kurs im Prinzip die geplante Richtung und der Kurs über Grund dann die tatsächlich gefahrene Richtung.
Ja, der Kurs über Grund ist die tatsächlich gefahrene Richtung. Also die ich wirklich über Grund, der Kurs über Grund ist der Kurs meines GPS-Kompass.
Ja.
Da kann ich am besten, ich habe einen Kartenplotter, da habe ich einen GPS-Kurs drin und dann sehe ich den. Und der andere Kurs, der aus Beschickung durch Strom und Wind entsteht, ist die Schiffsachse, die ja nicht unbedingt dem Kurs über Grund übereinstimmen muss. Also auch wenn ich einen Wind habe, habe ich ja auch einen Drift. Dann habe ich unten im Schiff auch einen Kiel. Wenn ich da keinen Kiel hätte, wäre der Drift noch viel größer und das Boot würde einfach quer übers Wasser rutschen. Kennt man wahrscheinlich auch beim, vielleicht vom Windsurfen oder auch beim Wasserski oder beim Wakeboard unten am Board so kleine Finnen dran. Ne, damit man halt immer den Kurs ein bisschen besser halten kann.
Also wer diese Begriffe nicht kennt, der merkt eben auch schnell, so Menschen wie ich, versteht schnell, warum Segler so präzise sprechen. Denn so ein Missverständnis kann ja dann auch auf See gefährlich werden. Lieber Philipp, was bedeutet es denn für dich, Skipper zu sein? Bist du da eher der, in Anführungszeichen, der Anführer oder ein Dienstleister oder Krisenmanager? So ein bisschen was hast du ja schon erwähnt. Was gehört da alles dazu?
Also wenn ich Skipper an Bord bin, ich habe ganz schnell gelernt von anderen Skippern, so möchte ich nicht sein. Die zum Beispiel Leute niemals ans Steuer lassen. Also ich lasse die Gäste eigentlich, also ich probiere immer zu erklären, frage aber auch, soll ich dir was erklären oder willst du es selber ausprobieren? Und wenn wir bei 3 Windstärken mit einer Yacht da irgendwo draußen sind, wo das Wasser tief ist und keine anderen Boote in der Nähe sind und wir Zeit haben, kann er am Steuer machen, was er will, er macht mir das Boot nicht kaputt. Aber muss natürlich ein bisschen aufpassen, wenn ich unbedingt eine Halse fährt, ohne anzusagen, dass der Baum einmal rüberschlägt, ne? Dass da keiner verletzt wird, da achte ich aber schon drauf und dann können die Leute selber ausprobieren. Können dann Steuer gehen, können bei mir an- und ablegen und kann ihnen das so ein bisschen beibringen. Also ich will da eigentlich gar nicht so ein Chef sein. Ich will ein Team sein und dass sie wissen, da ist einer. Wenn man ihn fragen kann, kann man ihn fragen. Man kann sich auf ihn verlassen. Wir brauchen ja keine Angst haben. Und so finde ich, kann man die Gäste auch viel besser abholen. Als wenn du, also ich kenne Skipper, die wirklich, ich sag jetzt mal, auch schon 30 Jahre das machen, 40 Jahre machen, die niemanden ans Steuer lassen und da nur rumkommandieren und sagen, so jetzt nimmt mal die grüne Schot, die wird jetzt dicht geholt, dann passiert das und jenes und so will ich nicht sein. Ich stehe tatsächlich auch gar nicht so gerne am Steuer, muss ich sagen.
Tatsächlich, ja.
Also wenn ich mal am Steuer stehe und da guter Wind ist und das Boot auch ordentlich Lage hat, also wenn das schräg liegt,
ja.
Und das, dann macht mir das mal so 20 Minuten Spaß und dann will aber auch meistens schon jemand anders steuern. Und wenn sich keiner findet, dann geht halt der Autopilot an, ne? Dann steuert der mir den Kurs weiter. Weil ich stehe tatsächlich lieber irgendwie mittig am Schiff oder hinten zwischen den Steuerrädern und kann so alles beobachten. Gerade wenn ich viel Power drin habe und alles unerfahrene Gäste habe, lasse ich tatsächlich doch auch lieber jemanden am Steuer stehen, wenn er sich das zutraut, wenn er das machen möchte. Weil ich kann schneller auf dem Boot agieren. Ich kann ins Steuer eingreifen und ich kann die Segel schneller bedienen. Weil jemand, der so Segel noch nie bedient hat, der fängt dann an, die Segel falsch um die Kurbel zu legen, sage ich mal. Das nennt sich Winch. Und wenn ich sage, es muss jetzt aber mal schnell gehen, weil so und so, und dann mache ich es manchmal halt selber.
Ja, da hast du dann so Menschen wie mich, die das noch nie gemacht haben und sich total selbst überschätzen oder auch vielleicht mal ein bisschen müde sind und dann passieren eben auch Unfälle. Die passieren ja oft nicht bei Sturm, sondern bei, nennen wir es mal eher moderatem Wetter.
Also mir ist bis jetzt zum Glück noch nichts passiert. Also mir sind auch schon Sachen passiert. Ich bin auch schon mit der Seenotrettung in Kontakt gekommen, mit der deutschen Seenotrettung auf der Ostsee. Aber Körperverletzung ist mir, also dass sich irgendjemand verletzt hat, ist mir noch nie passiert. Da probieren wir auch darauf zu achten, festes Schuhwerk, gerade wenn ich ein bisschen mehr Wind und Lage habe, auch im Hafen festes Schuhwerk. Wie schnell ist man an irgendeiner kleinen Stelle auf dem Segelboot? Es gibt so viele Umlenkrollen und so viel Mechanik auf diesem Boot, wo man dann mal mit dem Zeh hängen bleiben kann. Und dann sagt mir einer, ja, ist mir doch mein Zeh, ja, dann ist der halt, nee, ist mir nicht egal, dein Zeh ist mir auch egal. Aber wenn du dir jetzt hier den Zeh abreißt, muss ich mit dir ins nächste Krankenhaus fahren, du musst vom Schiff runter und der ganze Turn leidet darunter. Deswegen ziehst du auch feste Schuhe an, weil du auch für die anderen mit an Bord bist, ne?
Ja, und als Skipper haftest du eben auch für die Fehler der Crew, denn auf der See gibt es ja kein Feierabendrecht, da bist du 24 Stunden, 7 Tage die Woche verantwortlich.
Das würde ich so nicht unterschreiben. Weil sobald wir im Hafen festgemacht sind, die Leute sind alle erwachsen, bin ich da definitiv nicht mehr verantwortlich.
Wie ist das auf der See?
Auf der See habe ich schon die Verantwortung. Wenn da was passiert, landet das Seeschifffahrtsuntersuchungsamt oder wie sie sich nennen, die würden bei mir landen. Wenn im schlimmsten Fall da jemand sterben würde, würden sie natürlich zu mir kommen. Wenn da jetzt natürlich jemand bei mehr Welle und Lage die Treppe runterfällt und sich den Arm bricht, dann habe ich auch noch eine Crewversicherung, die sozusagen den Helikoptertransport vom Schiff bis ins Krankenhaus zahlt. da ist meine Kuh mitversichert. Aber das ist dann halt einfach ein Unfall.
Ja.
Und das passiert leider, ist jetzt auch, ich glaube, letztes Jahr war es ein deutsches Schiff über Atlantik gefahren, da ist auch einer die Treppe runter und da hat sich das Genick gebrochen und war direkt weg. Der ist nicht mehr über Bord gegangen. Also da, ich hoffe, dass mir sowas nie passiert. Man sagt ja auch dann immer nicht mit nassen Schuhen runterrennen, rückwärts den Niedergang runter und so, ne? Aber man kann nicht auf alles aufpassen. Man kann darauf, worauf ich aufpasse, dass die Leute bei viel Lage angeleint sind, ja, dass sie am Boot fixiert sind und zwar so angeleint sind, dass sie nicht über Bord gehen können.
Ja, das wünscht man auch niemanden. Das ist ja wirklich Worst Case. Und wenn wir jetzt mal über Alkohol zum Beispiel auch sprechen, das ist ja auf See auch ein Thema. In vielen Ländern gilt ja 0,0 bis 0,5 Promille je nach Region. Das heißt für dich, so richtig Spaß kommt da auch nicht auf. Du musst immer nüchtern bleiben.
Aber absolut auch, ich sage jetzt hier auch die Wahrheit, auch wenn es ein Podcast ist, wir trinken tatsächlich während der Fahrt keinen Alkohol. Also Alkohol gibt es bei uns, wenn wir vor Anker liegen, auch nicht für mich, weil vor Anker muss immer einer nüchtern bleiben. Und wenn wir am Hafen liegen, dann trinke ich auch was mit.
Ja.
Dann ist es auch kein Problem. Wenn jetzt wirklich ganz moderate See ist und es ist strahlender Himmel und es ist warm und es ist keine Welle und kein Wind und wir laufen unter Maschine und ich habe da Leute an Bord, ach, das wäre doch jetzt schön, einen Aperol Spritz zu trinken. Ja, dann können sie auch einen Aperol Spritz trinken. Ne? Es geht mir ja nur darum, dass man sich nicht, dass die Leute sich nicht so stark betrinken, dass sie, dass ich Angst haben muss, dass sie sich verletzen oder über Bord gehen. Aber das hatte ich noch nie. Also es sind auch keine Party-Turns, die wir machen.
Ja, das ist, glaube ich, wichtig zu erwähnen, denn da haben viele ein anderes Bild davon.
Also es gibt Party-Turns, natürlich gibt es sowas. Es gibt auch Reiseveranstalter, die so Party-Turns machen. Das kann man im Internet raussuchen. Ich will jetzt hier keine Werbung für irgendjemanden machen. Dann kann man sowas auch buchen. Aber ich oder auch für die Agentur, die ich arbeite, die machen sowas eigentlich nicht. Also natürlich mit der Abends. Wir haben auch Silvester-Turns gemacht. Da lagen wir im Hafen, da haben sie morgens bis um 5 Uhr unter Deck laut Musik gehört und getanzt. Natürlich, das gehört ja auch dazu. Absolut. Ja. Aber während der Fahrt, alkoholfreies Bier trinke ich immer sehr gerne während der Fahrt.
Na, das darf man ja. Aber woran erkennst du denn frühzeitig, dass ein Turn problematisch werden könnte?
Eigentlich gar nicht. Also deshalb kann ich gar nicht erkennen. Also wenn ich über die Agentur arbeite, kriege ich eine Liste mit Vor-, Nachname, Geburtsdatum und Handynummer. So, und dann so 10 Tage vorher, auch wenn ich meine, also eigentlich mache ich es bei allen Turns, dass ich 10 Tage vorher mal mit allen Leuten telefoniere. Oder wenn die Leute sich halt, wenn sie es wünschen, gibt es halt auch nochmal einen Teams-Call, dass man sich halt doppelt sieht. Haben wir aber auch an den Anfängen schon gemacht, wenn Leute alle aus Berlin kommen, sich auch zum Essen treffen. Passiert aber mittlerweile eher nur noch selten. Und dann kann man es auch in diesem kurzen Teams mit dem Telefonieren auch nicht viel sagen. Meistens probiere ich auch ein bisschen rauszuhören, was die Leute so an Erwartungen haben. Und es geht auch umsässlich so ein bisschen ums Essen. Wir planen ja auch das Essen. Ich lasse das Essen immer liefern. Ich organisiere dann das Essen für den Samstag. Die Gäste zahlen das dann und dann lasse ich das über einen lokalen Supermarkt liefern. Das macht sich einfach besser. Aber vorab, dass ein Turn problematisch wird, das ist unmöglich rauszufinden. Ich hatte auch noch keine problematischen Turns. Also nicht aufgrund der Gäste.
Das spricht schon mal für dich, aber kann tatsächlich ja auch jederzeit mal passieren. Und was ich auch gelesen hatte, dass sich viele Skipper heute auf GPS verlassen, doch die Ausbildung ja weiterhin auch vorschreibt, eine klassische Kartenarbeit zu beherrschen.
Absolut. Also wir haben auch immer Seekarten an Bord. Ich habe immer, also ich persönlich habe 2 Handys dabei, die jeweils Kartenklotter drauf haben. Dann hat das Schiff einen Kartenklotter und dann hat jeder Gast auf diesem Boot ein Handy. Und GPS funktioniert immer, außer jetzt vielleicht der Dritte Weltkrieg bricht aus und oben sind irgendwie alle Satelliten weg. Aber wenn ich gar keinen Satellitenempfang mehr hatte, dann würde ich mir wirklich überlegen, ob ich anlege. Na? Weil dann ist wahrscheinlich wirklich der Dritte Weltkrieg ausgebrochen. Von daher, wir haben die Seekarten an Bord. Wir holen sie auch manchmal raus, aber nur, wenn die Gäste das möchten, dass wir mal einen Kurs einzeichnen und mal gucken, wo wir sind. Oder für die Turnplanung. Doch, stimmt, ich hole doch öfter die Seekarten raus. So nach dem Frühstück lege ich meistens kurz nochmal die Seekarte hin, sage, guck mal, wir sind da. Plan A ist dahin zu fahren, das sind ungefähr 6 Stunden, schöner Wind zum Segeln. Plan B ist 2 Stunden um die Insel rum, ankern und baden gehen. Ne? Gibt immer so, Also ich mache meistens immer zwei Optionen, weil wenn du 6, 7 oder 8 Leute an Bord hast, die alle keine Ahnung vom Segeln haben, sind die mit 5 Optionen überfordert.
Ja, das erzählst du ja auch sehr entspannt. Ich werde schon überfordert nach 10 Sekunden. Und wie wichtig sind denn die Planung und die Vorbereitung? Wo beginnt deine Erfahrung? Ich frage das auch, da die meisten Segelboote nach meinen Informationen ja keinen Rückwärtsgang haben im klassischen Sinn.
Ja, sie haben schon einen Rückwärtsgang, sonst könnte ich ja nicht im Hafen an- und ablegen, ne?
Ja.
Das ist ja vielleicht eher rhetorisch gemeint.
Genau.
Also ich kann mich noch so ziemlich an meinen ersten Turn erinnern, das war alles ziemlich aufregend, den ich dann selber als Skipper gemacht habe, wo ich mir da irgendwie auch viel Vorbereitungsarbeit gegeben habe. Mittlerweile plane ich eigentlich wenig für so einen Turn, weil man die Reviere kennt und auch aus der Erfahrung meines ersten Turns, ich habe eine mega Planung gemacht, hat alles vorne und hinten nicht funktioniert, weil das Wetter halt anders mitgespielt hat. Das geht halt auch. Man kann sich in dem Revier, wo man segelt die Woche, alles, was so 100 Seemeilen entfernt ist, eventuell mal angucken, wo könnte man da hinfahren. Einen groben Plan machen. Aber es gibt heutzutage so tolle Apps, also zum Beispiel Navili. Navili ist eine ganz tolle App, kann man auch gut kostenlos benutzen. Das ist letztendlich ein Hafenhandbuch fürs ganze Mittelmeer. Da schreiben Leute Kommentare, das ist ähnlich wie Google Maps, wenn ich ein Restaurant suche. Wo der Hafen hat 5 Bewertungen, stinkt immer nach Benzin, weil meistens ist die Tankstelle, dann wird es neu befüllt und drüben ist ein Italiener, der macht abends bis Mitternacht laute Musik. Ja, steht dann da drin. Kann ich überlegen, will ich in den Hafen oder will ich nicht? Und da kann man immer ein bisschen on time gucken. Also ich mache natürlich schon jeden Abend so irgendwie eine halbe Stunde für mich, schreibe mein Logbuch und gucke dann an, wie ist das Wetter nächsten Tag und plane dann für den nächsten Tag und den übernächsten Tag. Ansonsten ist da nicht so viel Planung mehr drin, weil man ja auch Erfahrung gesammelt hat. Am Anfang überlegt es natürlich schon noch.
Und warum ist der größte Gegner auf See dann nicht das Wetter, sondern man selber? Also welche Fehler siehst du bei Freizeitseglern besonders häufig?
Also besonders häufig sehe ich, ich habe ja auch aus vielen Fehlern anderer gelernt. Ist ja nicht so, dass man nicht auch selber Fehler gemacht hat. Also das Schwierigste ist Hafenmanöver. Das ist immer wieder, da gibt es ja auch ganz viele YouTube-Videos und da gibt es ganz viele tolle Bücher und so.
Ja.
Aber ich kann mich an meinen zweiten Turn erinnern und habe gesagt, ich will halt keinen Hafenkino. Wir waren in den Kykladen in Griechenland gewesen. Nähe Mykonos, eine andere Insel. Und es war wirklich, wir sind vorm Hafen gewesen, auf einmal hat es angefangen zu regnen, man hat den Hafen nicht mehr gesehen. Es war wirklich Platzregen, ohne Ende, wir warten jetzt draußen und neben war eine riesige Ankerrede vor dem Hafen, also da kann man quasi, da können große Boote ankern. Und ungefähr 20 Minuten haben wir uns da drin aufgehalten und sind da so rückwärts gegen den Wind rumgetrieben und da habe ich der ganzen Crew erklärt, was gleich passiert. Und dann sind wir da reingefahren, hat alles super geklappt und hat der Hafenmeister, was haben wir denn da eine halbe Stunde gemacht? Wir haben Anlegemanöver vorbereitet. Das war der erste Turn. Wir hatten alle keine Ahnung. Und das war das zweite Angebot. Es war viel Wind. Und da gibt es keine Möglichkeit, dann noch irgendwie was zu erklären. Du kannst ja im Hafen nicht die Handbremse anziehen. Und deswegen ist es wirklich wichtig, vor dem Hafen sich die Zeit zu nehmen, auch wenn man eine erfahrene Crew ist, zu sagen, wer macht was. Wenn natürlich strahlender Sonnenschein ist und die Leute sind erfahren und man kann da easy reinfahren, dann ist auch kein Problem. Bei viel Wind, man kann ein Boot nicht in den Hafen diskutieren. Das sind so Hafenmanöver. Ansonsten natürlich andere Sachen, die man natürlich nicht mitkriegt, wenn sich irgendwelche Skipper aufgrund von irgendwelcher Wetterlage verschätzen. Also ich habe immer noch mal 1, 2 Rückfallebenen mit anderen Freunden, die auch sehr erfahrene Segler sind, sehr revierkundig sind und auch über die Agentur, was die Gäste auch nicht mitkriegen, habe ich auch noch mal eine Rückfallebene, wenn ich sage, ich habe hier viel Wind und Welle. Es wird ein raffer Tag werden, dann telefoniere ich nochmal mit 2, 3 Skippern, wenn ich das mit der Windstärke und dem Revier vorher noch nicht gemacht habe, um mir einfach nochmal ein Feedback abzuholen.
Gab es denn da Situationen, in denen du abbrechen musstest, obwohl alles dagegen gesprochen hat?
Abbrechen, obwohl alles dagegen gesprochen hat. Also ich hätte theoretisch weiterfahren können.
Ja, genau.
Ja, das war mein allererster Turn, der war auch in den Kykladen, da war auch relativ viel Wind. Und wir sind raus aus dem Hafen gefahren und hatten 2,5, 3 Meter Welle, das ist schon ordentlich. Und Windstärke 6 und alle Boote sind rausgefahren. Ich habe mich auch nochmal mit anderen Skipper vorher unterhalten und das ist immer ein Zeichen. Also wenn alle Boote rausfahren und die anderen Skipper auch alle rausfahren, dann ist es eigentlich, wenn man sich alles anguckt, vernünftige Sache. Wenn man jetzt der Einzige ist, der rausfährt, sollte man sich überlegen, was man da macht, ob man nicht vielleicht doch was falsch macht. Und da habe ich schon gemerkt, so der Crew, der geht es nicht so ganz gut, die werden schon so ein bisschen blass. Und dann habe ich gesagt, wir brechen das ab hier, das macht keinen Sinn, weil es geht halt 4 Stunden die Tour. Also wir müssen halt zur nächsten Insel, man kann ja nicht irgendwo dann anhalten, wie auf der Autobahn, Leitplanke übergeben und wieder weiterfahren, das geht nicht. Ne? Und dann sind wir wieder zurückgefahren und der Hafenmeister wollte uns da einfach nicht anlegen lassen, weil er hat gesagt, wir haben nicht reserviert. Gut, da hätte ich natürlich sagen können, okay, ich habe hier medizinischen Notfall, ich lege jetzt hier an, ist mir egal. Jedenfalls sind wir dann wieder raus und dann hat der Erste sich seinen Magen entleert, dann hat der Zweite, dann kam der Dritte, dann bin ich irgendwann zwischendurch kurz runter, hab was gegessen, dann hat der eine gesehen, wie ich gegessen habe, dann der Vierte seinen Magen entleert, einer stand am Steuer und zwei, einer saß nur da, sprech mich bloß nicht an und einer saß da, du, mir geht's super, nix, ich habe zwar keine Ahnung, was ich machen soll, aber wenn du meine Hilfe brauchst, sag mir Bescheid. Und sowas habe ich ab und zu mal, dass die Leute sich beim ersten Tag übergeben. Und danach, also die Wetterlage war keinen Tag anders. Ich habe es dann nächsten Tag so gemacht, dass ich die alle, das war mein Plan gemacht, dass jeder eine halbe Stunde steuert. Mit Uhrzeiten. Und die Leute waren dann aufgeregt. Die hatten eine Aufgabe, die mussten was tun. Und da gucken ja alle zu. Ja. Und da hat sich keiner mehr übergeben und die hatten allen Spaß ihres Lebens.
Das hört sich sehr appetitlich an und ich glaube, das liegt ja wahrscheinlich auch daran, dass die meisten Seekrankheiten nicht durch Bewegung entstehen, sondern ja durch widersprüchliche Sinneseindrücke. Also das Auge sieht Stillstand und das Gleichgewichtsorgan spürt Bewegung und wenn du dann so ein bisschen abgelenkt bist und auch, wie du schon erwähnt hast, so eine Aufgabe hast, dann hast du gar keine Zeit darüber nachzudenken.
Genau, das ist auch mein erstes Anzeichen, egal wie man sich irgendwas zutraut, das erste Anzeichen ist halt, ab ans Steuer. Und ich sage immer aus Spaß, ist ein Fahrschulboot, hat 2 Steuerräder. Ja, also man hat ja auf dem Segelboot 2 Steuerräder, man steuert ja immer auf der Seite, die höher liegt. Ja, das Boot ist ja, wenn das Wind von der Seite kriegt, kriegt das Lage, dann liegt das schräg im Wasser und dann steuere ich auf der Seite, die höher liegt. Und ich kann ja auch von der anderen Seite steuern. Ich habe halt nicht so eine gute Sicht und so guten Stand, aber ich kann immer eingreifen. Ja. Daher ran ans Steuer. Und dann hat man eine Aufgabe. Man sieht den Horizont, man ist beschäftigt. Und da ist Seekrankheit auch schnell weg dann.
Und auf diesen Segelbooten, da gibt es traditionell keinen klassischen Gashebel, sondern Schoten sind das, glaube ich. Leinen, mit denen die Segel dann eingestellt werden.
Korrekt. Also wenn man um Segel geht, ich habe natürlich schon den klassischen Gashahn unten rechts. Ich habe meistens im Schnitt eine 90 bis 100 PS Maschine an Bord.
Wow, okay.
Ja, also 15 Meter Booten. Also die fahren unter Motor genauso schnell wie unter Segel. Ich brauche natürlich auch den Motor. Wenn ich viel Wind habe, muss ich hier erstmal mit einer unerfahrenen Crew mit Maschine aus dem Hafen rausfahren und dann das Boot mit Maschine in einer bestimmten Position zum Wind halten, dass ich überhaupt die Segel setzen kann. Weil wenn ich den Wind platt von hinten habe, kann ich gar keine Segel setzen. Aber es gibt noch andere Möglichkeiten. Wenn man keine Maschine hat, kann man auch die, aber es ist halt nicht so einfach. Ansonsten habe ich quasi diese Schoten. Ah, das ist die Großschot und die Vorschot für 2 verschiedene Segel. Meist habe ich ein Großsegel, das sitzt mittig am Mast und ein Vorsegel, das ist vorne. Und desto dichter ich die hole, desto schneller fahre ich auch, aber ich hole sie so dicht, dass sie meinem Kurs entsprechend liegen. Ich will ja quasi, wenn ich einen Kurs fahre, die Segel so einstellen, dass ich schnellstmögliche Geschwindigkeit damit erreiche.
Ja.
Genau.
Und das musst du mir auch mal beantworten, Philipp. Viele Segler, hörte ich, schlafen besser bei leichtem Seegang als im Hafen, weil das monotone Schaukeln beruhigend wirkt. Wie ist das denn bei dir? Wann schnarchst du am besten?
Also ich kann bei allen Situationen auf dem Boot schlafen tatsächlich. Da wir ja viele, also ich habe einmal so einen Turn auf der Ostsee gemacht, da habe ich auch während des Turns geschlafen, weil ich da nicht der Skipper war, aber die Turns, die wir machen, diese Urlaubsturns, da habe ich ja gar keine Möglichkeit, tagsüber während der Fahrt zu schlafen. A, es ist verantwortungslos und B, möchten es die Gäste auch nicht. Also ich kann ja nicht eine Reise buchen und dann schläft der Skipper da 3 Stunden tagsüber. Deswegen liegen wir meistens immer nur im ruhigen Gewässer. Also ich habe mir angewöhnt, auch immer Ohrstöpsel mitzumachen, was ich auch nicht zum Einschlafen nicht kann, ist, wenn die Welle immer so gegen das Boot klatscht.
Ja.
Also das ist ja quasi immer wie, wenn man in so einer Waschmaschine sitzt und einer mit der Hand immer an der Seite raufschlägt.
Wer kennt das nicht?
Genau, wer kennt es nicht?
Ja, es ist, weißt du, psychologisch ist Segeln ja so ein sozialer Stresstest. Da gibt es Menschen, die leben dann auf engem Raum, ohne Rückzugsmöglichkeiten und da hast du dann auch diese wechselnden Bedingungen. Ich glaube, da nimmt man ja persönlich auch viel Verantwortung wahr, du als Skipper sowieso, aber nimmst du denn diese Erlebnisse von See mit an Land oder lässt du sie auch mal irgendwann bewusst dort?
Also ich würde sagen, es ist eine Mischung daraus. Also natürlich nimmt man mit der Zeit die Erlebnisse mit. Ich sag mal, die sehr aufregenden oder die Anfangserlebnisse, wo man vielleicht selber auch mal sich gesagt hat, ach du Scheiße, was mache ich eigentlich hier? Warum mache ich das eigentlich? So eine Turns gab es auch schon am Anfang, wo ich hatte wirklich viel Wind und viel Lage. Da habe ich auch meine Mütze verloren. Wir kommen aus dem Hafen raus und das Boot hat irgendwie 50% Lage ohne Segel. Hm. Und dann denke ich mir so, was machst du hier eigentlich? Und nach 10 Minuten merkst du, es funktioniert halt einfach. Ist gar kein Problem. Und so eine Erlebnisse nimmt man dann schon mit an Land, die wird man auch sein Leben lang nicht vergessen. Ja. Aber ich glaube, bewusst was an Bord lassen, tue ich nicht. Eher unterbewusst, weil es, wenn man mehrere Turns hintereinander macht, einfach auch leider, ich sage euch leider, zu viele Eindrücke sind, um sie alle mit von Bord zu nehmen. Ja, man muss sie an Bord lassen, weil, ja. Sonst müsste man eigentlich Tagebuch schreiben. Aber man schreibt ja Logbuch, man kann ja mal da nachlesen. Also man schreibt ja auf See eigentlich Tagebuch, genau.
Wir sind gespannt auf deine Erlebnisse, da hast du bestimmt viel zu berichten. Aber was hat dich denn das Meer über dich selbst gelehrt?
Über mich selbst gelehrt? Also da würde ich eher sagen, dass man nochmal so ein bisschen eher in eine andere Richtung zurückblicken kann und sich selber mal so ein bisschen auf die Schulter klopfen und sagen, und guck mal, was du alles erreicht hast. Dass man sich selber nochmal auf dem Meer zurücklehnt und sagen, guck mal, was du alles kannst, was du machen kannst. Und das finde ich ein ganz, ganz tolles Gefühl. Ich glaube, dass wenige Leute, auch irgendwelche hohen Chefs, sich mal zurücksetzen und zu sagen, guck mal, was du alles gemacht hast. Nur für sich selber. Man soll sich ja nicht selbst vor anderen loben, aber man kann ja selber mal in sich gehen und überlegen und gucken, was man hier alles geschafft hat. Und dass das so möglich ist, das ist, glaube ich, eher so der Punkt.
Ja, lieber Philipp, was wünschst du dir denn für den Segelsport der nächsten Generation?
Ach, schwierig. Ich glaube tatsächlich eigentlich gar nichts. Ich finde es genau so gut, wie es ist. Für mich müssen die Schiffe auch nicht unbedingt moderner werden. Natürlich, wenn man jetzt, wird sich viel verändern, die Schiffe werden moderner werden. Es wird viel mehr elektrisch funktionieren. Dass man irgendwann nur noch auf Knöpfe drücken muss und dann stellen sich die Segel ein. Aber ich glaube, das brauche ich noch nicht, sage ich mal. Ne? Ich meine, ich mache das erst seit 6 Jahren. Von daher bin ich damit super zufrieden. Vielleicht kann ich in 10 Jahren oder in 15 Jahren sagen, das würde ich mir noch für die Zukunft wünschen. Aber im Augenblick bin ich super zufrieden, so wie es ist.
Das ist ein schöner Satz und diese Zufriedenheit wünsche ich dir auch für die Zukunft. Und bevor wir die heutige Folge schließen wieder so ein bisschen zurückkommen an Land, was sollten denn Menschen verstehen, wenn sie nach dieser Folge an Segeln denken?
Also ich sage immer dazu, Luxuscamping auf dem Wasser. man hat Zeit für sich und die Crew. Auf Wasser einen unglaublich tollen Abenteuerurlaub zu erleben, der aber auch heißt Entspannung, Action, also man hat alles dabei. Und ich weiß nicht, ob es einige Leute abschreckt, aber dieser Urlaub geht aus einem oder dieser Turn geht aus einem Grund unglaublich schnell zu Ende, weil man sich dessen bewusst sein muss, dass man immer Interaktion hat, außer man schläft. Im Hafen sitzen die Leute, unterhalten sich über irgendwas, über Gott und die Welt. Also es sind wieder Leute da. Auf See hat man Eindrücke. Es wird was passieren. Wir werden kochen, abwaschen, klar Schiff machen, klar Deck machen, sicherheitshalber. Es ist immer irgendwas zu tun. Und deswegen sagen mir ganz viele Leute, diese Woche ist wie im Flug vergangen. Man hat auch gar keine Zeit an was anderes. Also hat man schon, aber nicht so intensiv über was anderes nachzudenken. Ne? Die Seele wird halt irgendwie frei.
Ja. Ja, Segeln ist eben auch mehr als Fortbewegung auf dem Wasser. Es ist eine Schule für Verantwortung, für Gelassenheit, eine klare Entscheidung, die du dann in der Sekunde treffen musst. Lieber Philipp, das war eine spannende Dreiviertelstunde mit dir. Ich habe mich sehr gefreut. Das war ein ganz besonderer Einblick, ja auch so ein bisschen in eine für uns neue Welt oder für viele neue Welt. Du hast da sehr offen drüber gesprochen. Danke auch für deine Ruhe. Man merkt dir das an und den Blick auf das Meer, den du hast. Du bist da absolut der Richtige. Und ich wünsche dir von Herzen alles erdenklich Gute. Viele weitere spannende Abenteuer und bleib so, wie du bist.
Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
Das war Schüchtern bis Nüchtern, der Podcast mit André Puchter, fast live aus Berlin.